hat bis vor ein paar Jahren noch viel Waschbecken in Schulen reingebaut, also in die Klassenzimmer reingebaut, wegen der Kreidetafel, aber nicht an die Netzwerkleitungen gedacht. Also Wasser haben wir, aber WLAN nicht. Und da fehlt es jetzt gerade aus meiner Sicht massiv an der Ausbildung von den Lehrpersonen, dass man diese Schnittmenge hinbekommt. Wo setze ich was Digitales ein, wo mache ich die Animation und wo arbeite ich doch sehr, sehr klassisch? Ich glaube nicht, dass eine rein digitale Schule die Lösung ist. Umso wichtiger, dass es jetzt nicht nur irgendwie eine Generation entscheidet, sondern dass man das irgendwie generationenübergreifend entscheidet, wie möchte man die KI denn in Zukunft wo einsetzen.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Bei uns geht es ja um den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz und heute geht es ja um Schule, Technik in der Schule. Viele von euch als Zuhörer kennen ja noch die Kreidetafel und ja, die gibt es wirklich noch. Der Overhead-Projektor, ich habe gerade gelernt, in der Schweiz nennt man den auch Hellraumprojektor. Der Overhead-Projektor, der ist weitgehend verschwunden. Ich habe auch schon ewig in den Schulen keine Diaprojektoren mehr gesehen. Es werden auch keine schweren Fernseher mit Videorekordern mehr durch die Hallen geschoben. Da haben wir uns zumindest immer gefreut. Da war klar, da kann man im Unterricht ein wenig schlafen, da wird abgedunkelt. Die Technik in der Schule, wenn sie dann auch funktionieren würde, das wäre ja richtig gut. Und wenn sie auch verwendet würde, wenn sie aber auch nicht überschätzt wird in dem, was sie kann und was sie soll, über Technik in der Schule, über digitale Lösungen für Bildungsumgebungen und auch die klassischen analogen, spreche ich heute mit dem Simon Winhardt. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Avoni AG und er hat in seinen Anfängen noch diese Hellraumprojektoren in den Klassenzimmern aufgestellt. Simon, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Christoph. Danke für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Ja, sehr gerne. Warum sind eigentlich diese Hellraum- oder wie wir eben sagen, Overhead-Projektoren, warum sind die eigentlich abgeschafft worden?
Man geht mit der Zeit und hat dann auch irgendwann mal, ich würde mal sagen, so vor 15, 20 Jahren, ja eher vor 15 Jahren, angefangen, Projektoren in die Klassenzimmer reinzupacken, weil es natürlich preislich interessant wurde. Und damit, sag ich mal, hat der Hellraumprojektor eine gewisse Konkurrenz bekommen, ist noch viele Jahre
Beamer, länger. Wie wir in den nicht-Schweizer, deutschsprachigen Ländern dazu sagen, der Beamer.
Genau, der Beamer. Und dann hat sich quasi eine Konkurrenz aufgebaut. Wir haben aber noch weit in 2013, 14, 15 Hellraumprojektoren ausgeliefert. Natürlich, die Schule ist sehr, sehr traditionell. Veränderungen sind jetzt da nicht das, was an erster Stelle steht, was auch mal gut ist. Ja, es ist der Föderalismus schlägt da natürlich voll zu, dass jeder noch weitgehend selbst entscheiden darf, wie der Unterricht gestaltet wird, wie die Ausstattung ist. Und wir haben natürlich den Punkt, dass wir in einer Schule verschiedene Player haben, was die Ausstattung angeht. Wir haben ein Landratsamt, wo zum Beispiel das Gebäude gehört. Wir haben ein Bundesland, wo ein Teil der Ausstattung bezahlt. Wir haben einen Bund, wo ein Teil der Ausstattung bezahlt. Wir haben dann ganz kommunal runtergebrochen die Gemeinde, wo ein Teil Ausstattung zahlt. Das geht ja so weit. Wenn man ein Gerät in die Schule reinbringt oder ein Blatt Papier zum Ausdrucken braucht, ist sehr relevant. Drucke ich was aus, wo nachher Kinder draufschreiben oder drucke ich was aus, wo nachher Eltern unterschreiben?
Oh, was macht den Unterschied?
Kostenstelle. Und die Kostenstelle ist dann teilweise auch entweder das Landratsamt oder die Gemeinde oder das Bundesland zum Beispiel. Oder dann bezuschusst vom Bund oder nicht.
Wow, also da kann es auch unterschiedliche Papiersorten geben, die man dann umsortieren muss im Drucker. Oder hat der dann zwei Fächer oder wie geht das?
Vereinfacht gesagt, kannst du zwei Papiersorten geben, heutzutage dann verschiedene Laptops und Tablets oder verschiedene Displays und Beamer. Weil je nachdem, welche Stelle beschafft, hat die ja dieses Verfahren hinten dran. Ausschreibung ja, nein, Kontakte, man kennt, der jemand kennt und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel teilweise absurde Geschichten. Ein Kabel, was an der Wand ist, zahlt jemand anderer als ein Kabel, was fliegend verlegt wird. Aus dem Grund, wow, aus, weil das eine gehört zum Gebäude und das andere ist halt ein Unterrichtsmittel.
Und dann gibt es vielleicht noch als gibt es auch Sponsoren, die auch gelegentlich mal sagen, ich gebe jetzt neue Laptops oder so?
Ganz schwierig. Es gibt so, ich sag mal, die örtliche Raiffeisen und Sparkasse sind dann doch hier und da. Es ist allerdings so, dass das sehr, sehr kritisch gesehen wird, wenn die Industrie in der Bildung Geld ausgibt. Da kommt dann schnell der Ruf von, dass die da sich verwirklichen wollen oder ihre Produkte im Vordergrund stellen möchten. Deswegen ist das ist ganz schwierig. Es ist also freie Wirtschaftsgelder in der Schule für solche Projekte zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt schon mal, dass irgendwie ein einzelnes MINT-Projekt gesponsert wird oder mal der Heißluftballon oder die Kamera oder so, aber jetzt in der Ausstattung nicht, nein. Viele Köche verderben den Brei da auch, gell? Das reden halt viele mit.
Ja, klar. Und jeder hat eine andere Strategie. Die einen setzen auf Open Source, die anderen wollen natürlich, dass die Kinder mit der Software ausgebildet werden, die in den meisten Firmen verbreitet ist. Und noch ist das eben Microsoft.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf der einen Seite ist es ja wie so verpflichtend auch die Idee, dass man die Kinder dahin ausbildet, was später in der freien Wirtschaft genutzt wird. Auf der anderen Seite steht natürlich auch drin, die Kinder sollen vorbereitet werden und eben nicht nur auf eine Marke gebrandet werden, sondern eben entsprechend die Möglichkeit kriegen zu sehen, da gibt es noch das und das. Man sieht es ja ganz stark bei den Tablets zum Beispiel, wo ja die Kinder von dem iPad sprechen, nur weil es ein Tablet ist, weil natürlich Apple einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, das muss man so anerkennen. Aber es ist nicht im Sinne des Lehrplans.
Also die kriegen vielleicht, wir können ja hier locker über Marken sprechen, die kriegen also vielleicht ein Microsoft Surface und sagen trotzdem iPad dazu.
Genau, weil ein Tablet ist ein iPad, weil Apple das vor gut 10 Jahren hervorragend gemacht hat mit Schulungen. Sind wir da beim nächsten Punkt schon, wir springen hier schnell. Ausbildung der Lehrpersonen kümmern sich, wenn sich eine Firma darum kümmert wie Apple und das sehr toll und sehr gut aufzieht, das muss man anerkennen, dann haben die natürlich alle iPads. Und dann wird das Tablet zum iPad immer mehr und mehr. Auch wenn es, wie du gesagt hast, ein Surface oder ein Samsung oder was weiß ich ist.
Ja, und dann hat man als Elternteil, also ich habe ja Informatik studiert, ich verwende keine Microsoft-PCs, sondern richtige Computer. In der Schule gibt es aber dann ein Surface und die Tochter hat ein Tablet und ich habe... Und natürlich haben die Kinder auch ein Smartphone. Und ganz ehrlich, ich habe studiert und trotzdem die Kontrolle verloren. Es ist mir absolut unmöglich zu kontrollieren, was die Kinder da drauf tun. Mein Sohn bekam ein Surface und alle Klassenkollegen auch. Und am ersten Tag kommt er heim, sagt er, meine Freunde sprechen nicht mehr mit mir. Die verwenden jetzt alle das Surface in der Pause und wir haben es dann in der Schule gesagt und die haben dann gesagt, ja, aber das dürfen die ja gar nicht.
Genau, das dürfen die ja gar nicht, sie machen es aber trotzdem. Warum machen sie es? Weil, wie du gesagt hast, die Kontrolle nicht da ist und weil, es sind zwei Sachen. Der kommt nach Hause, bringt ein Surface mit und du hast vermutlich vorher irgendwo mal irgendwas unterschrieben, dass er dieses Surface haben darf.
Klar, habe ich das unterschrieben.
Genau, weil du möchtest ja nicht der sein, der Vegetier, dann die Schule irgendwie, also diese Klasse keine Surface hat. Ich unterstelle mal, das weiß ich nicht, ob du das alles durchgelesen hast. Da gibt es auch momentan noch so ein bisschen die Frage im Raum, darf man das überhaupt unterschreiben? Weil das sind ja besonders schützenswerte Daten von Kindern. Wir reden hier über Nutzerdaten, über Daten, Nutzerverhalten vor allem, was natürlich jetzt an Dritte abfließt. Und Dritte ist in dem Fall jetzt auch nicht mal ein europäisches Unternehmen, sondern ein amerikanisches Unternehmen. Das ist mal so der eine Punkt, wo bis heute nicht ganz geklärt ist. Hier und da sind gewisse Sachen verboten, hier und da wird es einfach trotzdem gemacht, weil wo kein Kläger, da kein Richter und natürlich sich Eltern nicht hinstellen wollen und sagen, ja, wegen mir kriegt die ganze Klasse jetzt da keine Tablets. Der andere Punkt ist genau das mit der Kontrolle. Dass der Einsatz der Geräte in der Schule aus meiner Sicht noch nicht definiert ist und teilweise so hochstilisiert wird mit, wir haben jetzt Tablets und machen jetzt digital. Aber das ist ja nicht die Lösung. Zu mir hat mal jemand gesagt, also der 40 Jahre im Schulbereich war, der weiß schon, wie es läuft. Er hat gesagt, naja, wissen Sie, Herr Wienhardt, die Tablets bauen und programmiert haben, die sind an der Kreidetafel gesessen. Konnte man jetzt auch nicht widersprechen. Der war jetzt nicht gegen Tablets, aber ich denke, das ordnet es ganz gut ein.
Und man kann sich ja auch nicht freikaufen von einer digitalen Bildung, ja, algorithmische Bildung, das finde ich durchaus gut. Aber einfach mal Tablets auszuteilen, ist ja noch nicht das Gleiche.
Genau, das ist nicht das Gleiche. Dann sind teilweise die Lehrpersonen einfach oder größtenteils sehr schlecht darauf ausgebildet, weil sie im Studium halt nach wie vor nicht können.
Wir haben auch an der Kreidetafel gelernt.
Haben auch an der Kreidetafel gelernt. Und es gibt natürlich da auch einen großen Unterschied zur freien Wirtschaft. Es ist so, in der freien Wirtschaft, da stellt man als Arbeitgeber einen Arbeitsplatz zur Verfügung und dann führt man nach 10, 20 Jahren irgendwann neue Geräte ein, neues ERP-System, neues dies, das, jenes. Dann müssen sich ja alle dran halten, die ganzen Mitarbeiter, sonst sucht man das Gespräch. Aber am Ende des Tages wird mit dem neuen System gearbeitet. In der Schule hast du zwei Punkte. Du hast einen Arbeitsplatz mit 40 Jahre Unterschied, also frisch ab Studium plus kurz vor Pensionierung, die das Gleiche machen, die allerdings dann 30, 40 Jahre Erfahrung haben und diesen 30, 40 Jahren sich was aufgebaut haben. Ihre Tasche, die sie bei haben, mit den Folien drin, vielleicht die HE8-Bänder haben sie jetzt rausgeschmissen, da haben sie gesehen, das geht jetzt wirklich nicht mehr, aber ihre Lehrmittel dabei. Und dann einfach zu verlangen, hey, morgen ist Tablet, ist natürlich auch nicht fair denen gegenüber, ohne dann auch entsprechend eine Handhabung zu geben. Wie kriege ich denn 30 Jahre Material ins Tablet rein? Und wow. Ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, wir machen jetzt alles digital, sondern es geht mehr darum, wo setze ich was digital ein? Wo ist denn der Vorteil? Weil ich mag mich an meine Schulzeit erinnern, wir hatten natürlich noch keine Tablets, wie man eben, wie du gesagt hast, noch Hellraumprojektorenzeit. Wir haben halt mittwochs, hat irgendwie mein Bankkollege oder ich, einer musste immer den Atlas mitbringen, weil eigentlich war es eh zu schwer. Und naja, es hat so mäßig gut geklappt, würde ich mal sagen, in meinem Fall. Und dann hat man den da reingeschleppt und zu zweit seinen Kopf zusammengesteckt. Und das ist für mich zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, da wäre es doch super, wir haben ein Tablet, wiegt einen Bruchteil und funktioniert genauso gut als Atlas. Mal jetzt völlig losgelöst, welches Atlas-Erdkunde-Programm ich da benutze. Gibt es ja wie Sand am Meer, ist ja nicht das Problem. Und da sehe ich den Vorteil, dass man erstmal mit kleinen Schritten sagt, hey, großen Atlas schleppt man nicht mehr. Taschenrechner, Duden, Wörterbuch, das Ganze kriege ich irgendwo auf, weiß ja. Gar nicht, 250 Gramm zusammengeschubst. Ja. Ohne dass ich da große Bücher schleppen muss. Und dann tue ich ja auch der Lehrperson gegenüber gar nicht einmal Kompetenzen wegnehmen oder überstimmen, sondern gebe da halt einfach mehr Möglichkeiten, weil ich vielleicht mehr Bücher dabei habe oder schneller mal was nachschlagen kann als vorher mit, ja, wir teilen noch aus oder holt es mit, ach, zwei haben es vergessen und.
Manchmal wenden sich meine Kinder vertrauensvoll an mich und auch ich weiß noch ein bisschen was aus der Schule und dann machen wir Mathe gemeinsam. Und dann versuche ich bin schon ein wenig kurzsichtig, dann versuche ich das auf dem Tablet zu lesen und üblicherweise kann man dann auch reinzoomen, mit den zwei Fingern das größer machen, außer es handelt sich um Schulbücher. Ja, die sind dann auf diese Größe fixiert, ich mache dann einen Screenshot und diesen Screenshot, ja, den kann ich dann lesen, denn den kann ich mir aufzoomen, sodass das auch für meine Augen funktioniert.
Genau. Zu den Schulbüchern. Wenn jetzt du eine Firma hast, die Bücher druckt und du hast die neuesten, modernsten Druckereien in Europa und du hast wieso das Monopol, weil du teilst es dir mit lediglich zwei anderen, im Bereich Lehrmittel, wo wir über Lizenzierungen sprechen, über Zulassungen sprechen, über das, Buchdruck ist ja so schon sehr, sehr alt, die waren mit ganz vorne dabei damals, ein Teil hat ja auch noch kirchliche Hintergründe und so. Naja, möchtest du jetzt weiter Bücher drucken oder möchtest du digitale Medien erstellen?
Also war das ein Wink mit dem Zaunpfahl, wie man so schön sagt, dass sich die Eltern, die Leseschwierigkeiten haben, dann noch ein gedrucktes Buch kaufen?
Es ist so, dass sehr, sehr viele Lehrmittel, vor allem lizenzierte, nur in Buchform vorhanden sind. Dann hat man irgendwann gesagt, naja, das mit dieser Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Und dann haben die einfach angefangen, PDFs draus zu machen, was ja nicht Digitalisierung ist. Das ist ja...
Ja, das ist einfach nur...
Kopieren.
Ja, genau, genau. Also eine alte Idee in neuen Fässern.
Genau. Und das ist halt so ein Punkt, wo man sehr gut zeigt, wie traditionell die Bildungslandschaft ist und was da für Player drin sind, die einfach, ich sage es mal ganz gemein, direkt einfach machen können. Es ändert sich langsam, unbestritten, aber man hat halt immer noch welche dabei, die so eine Macht haben und das Interesse natürlich da nicht so vorhanden ist.
Ist ja auch klar, auch die haben eben, wie du gesagt hast, nicht nur 30 Jahre wie manche Lehrer, sondern über Jahrhunderte unter Umständen, aber zumindest Jahrzehnte, haben die was aufgebaut. Ja, das sind ja wirklich durchdachte Systeme, die ja wirklich clever das abbilden, was man vor 10, 15 Jahren gelehrt hat. Und die möchten natürlich auch ihre Aufwände irgendwie amortisieren. Das war ja relativ aufwendig.
Also wenn ich darüber schaue, aus wirtschaftlicher und Firmensicht absolut legitim und nachvollziehbar. Das ist, und dann hast du das Problem ja eben im Föderalismus, dass du das halt nicht ein Mathebuch rausbringst und dann für 16 Bundesländer funktioniert. Du musst ja 16 rausbringen. Und es gibt halt so ein paar Bundesländer, gerade im Süden unten, wo ja immer irgendwas anders haben wollen. Ich komme aus dem, ist das ja wurscht, aber es ist halt...
Ja, also auch man könnte Bayern nennen oder...
Sachsen.
Ja, oder. Genau, genau. Ja, also ein sehr spannendes Zusammenspiel und wir wissen ja, die Demokratie ist absolut ausgezeichnet, außer wenn es um den Strukturwandel geht. Ja. Staaten stagnieren an dem Punkt, wo sie die Demokratie eingeführt haben. Danach lässt sich das nur noch sehr schwer ändern, weil eben nicht der Schüler im Vordergrund steht, sondern wirtschaftliche legitime Interessen, verständliche Interessen der Lehrer und der Gewerkschaften und vieler anderer. Und ganz am Ende kommt eben der Schüler. Und der ist nicht wahlberechtigt. Ja, also.
Der ist nicht wahlberechtigt, der ist wirtschaftlich nicht relevant. Der kostet erstmal nur Geld. Und das spiegelt sich so natürlich wieder, ja.
Ja, also früher war es ja so, die Kinder waren ja willkommene Arbeitskräfte, aber heutzutage sind ja manche zynische Menschen, sagen Kinder sind wirklich liebe, nette, heißgeliebte Haustiere, ja, also Kostenfaktor. Und das war es halt dann und vielleicht, also jedenfalls die Pensionsvorsorge, die sie früher waren, sind sie heute nicht mehr.
Das sind sie so nicht mehr.
Ja, jetzt die Klasse. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie sieht denn heute eine Klasse aus, technisch gesehen?
Es ist wirklich von bis. Also wir haben noch alles. Ich sage mal so, mittlerweile ein Beamer sollte jetzt wirklich überall mal drin sein oder ist schon, also sagen wir mal, ein bewegtes Bild an der Wand vorne, das ist jetzt so gut wie überall anzutreffen. Und was natürlich zunehmend kommt, wo dann der Digitalpakt 1 massiven Schub gegeben hat, ist auch die interaktiven Tafeln. Das heißt, dass ich in der Mitte vorne eine 86 Zoll Display habe, Fernseher habe, auf dem ich mit den Stiften, also mit den Plastikstiften draufschreiben kann. Links und rechts oder darüber schiebend habe ich dann oft aber noch oder ganz, ganz oft die Flügel, manchmal aus Whiteboard-Marke, aber auch noch ganz viel Kreide. Und das ist,
ja. Was ist denn didaktisch, ja, eigentlich besser? Ja? Ist das besser, ich meine, die Kreidetafel, nur weil sie alt ist, ja? Ist der Beamer didaktisch besser, weil ich da vorgefertigte Filme zeigen kann? Ist dieser Bildschirm, auf dem ich schreiben kann, die Kombination? Also ich kann dort Bilder zeigen, aber ich kann diese Bilder auch beschriften. Also ich kann diesen Schritt, weil, also ich erinnere mich noch, das Mitschreiben, das war schon nicht so schlecht, ja, oder das Mitzeichnen.
Ja. Der Beamer ist nur ein Anzeigegerät übergangsweise. Das ist auch nicht, aus meiner Sicht hat der auch keine große Berechtigung, hat zu viel Nachteile, eben nicht interaktiv, zu dunkel oft, fehleranfällig, muss immer irgendwo eine weiße Wand sein oder eine Leinwand, wo man draufschreiben kann, also drauf projizieren kann, so ist richtig. Deswegen sehe ich den Beamer da mittelfristig gar nicht. Didaktisch eine Tafel, wo man vorgehen kann, wo man schreiben kann, ist sicher wichtig. Das Ganze funktioniert ja bei der interaktiven Tafel genauso. Da habe ich natürlich einen großen Vorteil, ich bin viel schneller im Hintergrund wechseln. Ich kann viel schneller den Elefanten zeigen und da dann irgendwie die Sachen benennen lassen von den Kindern und so weiter und so fort. Da, aus meiner Sicht, ist da die grüne Kreidetafel, weil die halt auch einfach projiziert, also im Display dargestellt werden kann, deutlich, also hat keine Relevanz mehr oder es kann man wirklich damit ersetzen. Und dann kann man sich ja als Lehrperson überlegen, lasse ich die Kinder einfach klassisch abschreiben, weil mir geht es auch so, wenn ich was schreibe, lerne ich einfach deutlich mehr. Also allein schon durch das, dass ich mir was aufschreibe, merke ich es mir halt besser. Oder schicke ich es denen nach oder gebe denen die Möglichkeit, sogar mit reinzuzeichnen vom Platz aus. Was natürlich dann wieder mehr Sinn macht, wenn wir gleichzeitig reinzeichnen. Wenn die jetzt ein Tablet haben, können die auf die Tafel, auf das Whiteboard-Software drauf zugreifen und dann mit reinmalen, unter Kontrolle der Lehrperson natürlich. Das ist klar. Da sind wir aber schon relativ weit und das sieht man schon sehr, sehr wenig. Das ist so. Und das ist so.
Da könnte man also auch wirklich zusammenarbeiten. Das heißt, man könnte gemeinsam was zeichnen. Man könnte sagen, der Schüler zeichnet jetzt mal ein Quadrat, der Schüler zeichnet ein Rechteck. Was ist der Unterschied zum Dreieck? Wo sind denn die Winkel, Summen und dergleichen? Und alle anderen könnten das beobachten.
Genau so. Und da kann man nicht. Es ist auch immer eine Frage, wenn natürlich 4, 5 Kinder gleichzeitig was machen, macht es jetzt wenig Sinn, dass alle nach vorne rennen. Wenn ein Kind vorne was, also ein Kind alleine was macht, macht es sicher Sinn, nach vorne zu gehen. Da sind wir beim Punkt Fokus, Aufmerksamkeit und miteinander reden. Und wenn alle nur noch ins Tablet reinstarren, ist ja auch keinem geholfen.
Naja, also ich finde jetzt diese Kombination spannend, denn wir alle kennen das, wenn wir Zoom-Konferenzen oder andere Konferenzen machen. Wir schalten das Whiteboard ein, dann zeichnet einer, dann zeichnen die anderen was dazu. Das ist schon wirklich gut. Man sitzt nicht einmal mehr im gleichen Raum und hat trotzdem die gemeinsame Konzentration. Also ich bevorzuge eigentlich Videokonferenzen gegenüber normalen Konferenzen, weil ich mich wirklich auf das konzentrieren kann, was jetzt gerade auf diesem einen Bildschirm stattfindet. Ja. Für die Schule, damit ich jetzt das irgendwie ein bisschen einordnen kann. Die Schüler können also gemeinsam zeichnen, die sehen, was macht der andere. Braucht es dann eigentlich das Whiteboard noch, wenn man oder gemeinsam arbeiten kann auf einem Whiteboard, auf dem Tablet, alle gemeinsam?
Mittelfristig nicht, würde ich sagen. Man kann das sicher so gestalten, dass man das nicht mehr braucht. Aber das ist wieder ein Punkt Infrastruktur, die halt auch vielerorts so noch nicht vorhanden ist. Man hat bis vor ein paar Jahren noch viel Waschbecken in Schulen reingebaut, also in die Klassenzimmer reingebaut, wegen der Kreidetafel, aber nicht an die Netzwerkleitungen gedacht.
Ach,
meine also Wasser Kinder, haben aber WLAN nicht.
Meine Kinder dürfen mittlerweile eine Wasserflasche, ist gefordert eigentlich, dass man Wasserflasche mitnimmt. Das war bei uns noch strikt verboten.
Ja. Ja.
Und die wird dann auch nur ein wenig gefüllt, damit es halt für den Schulweg reicht. Und das Nachfüllen erfolgt dann in der Klasse. Ganz interessant, wenn das Waschbecken verschwindet. Ja, das hat ja jetzt neue Funktionen bekommen.
Das sieht man eher selten, das ist ja toll, das ist super, weil da hat man sich mal Gedanken gemacht, weil oft sieht man jetzt das Waschbecken etwas ausgetrocknet in der Ecke hängen, ohne dass da irgendwas passiert und es wird drüber gejammert, dass wir kein WLAN haben.
Ja, interessant, aber klar, ich meine, die Entscheidung wird von Menschen getroffen, die selber noch an der Kreidetafel gelernt haben und sich fragen, braucht man das eigentlich? Ja, ich gehe ja eh in Pension, früher diese Geschichten, ich gehe ja eh in Pension, ich brauche mich nicht mehr mit dem PC zu beschäftigen. Es gibt Leute, die sagen zu mir, ja, die KI, da brauche ich mich nicht mehr beschäftigen, ich gehe jetzt eh in Pension. Also auch diese enorme Altersdiskrepanz. Die Schulklasse, jetzt hast du die Aufmerksamkeit angesprochen. Wenn der Lehrer an der Tafel steht, dann sehe ich ja auch die Führung der Hand. Der schreibt auch was, der zeichnet was. Die Kombination zwischen Sprache, dem Erscheinen des Bildes. Ja, mittlerweile könnte der Lehrer ja auch an seinem Tisch stehen und auch auf dem Whiteboard auf seinem Tablet das Zeichnen und es erscheint dann am Bildschirm. Ich merke, wenn ich sowas tue bei meinen Vorträgen, dann verlieren die Menschen die Aufmerksamkeit. Also ich könnte ja auch zeichnen und es erscheint dann hinten am Bildschirm, aber ich muss hingehen und ich muss das andeuten. Ja, ich muss diese, wie wirkt sich das aus?
Also das ist ja auch möglich mit den interaktiven Displays. Kann ich ja, also geht die Lehrperson ganz normal nach vorne, steht da an dem Fernseher und malt und macht drauf rum. Mit dem Vorteil, dass man halt einfach schneller irgendwie das Tier reinziehen kann, schneller mal einen kurzen Clip zeigen kann, eine Animation und so weiter und so fort. Und es gibt gewisse Dinge, du hast es gut angesprochen, wo diese Verbindung benötigt wird. Wir haben ganz vorhin mal Dokumentenkameras angesprochen. Der Markt ist stark rückläufig. Gab es mal eine Zeit lang, da hat jedes Klassenzimmer eine bekommen. Ich bin nur fest.
Erzähl mal schnell, wie das ausschaut, was das war.
Das ist quasi die Weiterentwicklung vom Hellraumprojekt, vom Overhead.
Also das für jene, die noch an der Kreidetafel gelernt haben, meine ich jetzt, ja, die mit dem Overhead-Projekt ausgestiegen sind. Was kam da?
Da legt man ein Blatt Papier drunter oder setzt den Frosch drunter und das Bild wird dann am Beamer oder am Fernseher angezeigt. Also eine kleine Kamera mit so einem Hals, um so einen Arm, wo man dann was drunter legt und dann wird das vorne angezeigt. Und das Coole ist das, da gibt es auch Adapter für Mikroskope und allen möglichen. Und wenn ich zum Beispiel im Physik-, Chemieunterricht oder wenn ich irgendwo was habe, Erdkunde, irgendeinen Stein drunter lege, das ist aus meiner Sicht immer noch wichtig. Ein kleines Experiment, wo jetzt nicht alle die Köpfe zusammenstecken können, weil irgendwas explodiert, zischt und pfeift. Das abzufilmen live und dann groß zu zeigen, ist nicht durch eine Animation zu ersetzen.
Also auch im Chemieunterricht, sagen wir mal, durchsichtige Flüssigkeiten mischen, die werden auf einmal farbig. Da könnte ich auch so eine Kamera verwenden, wie man das von Konzerten kennt. Ja, da sieht man den Musiker irgendwo ganz weit vorne, aber dann gibt es eben noch große Bildschirme, da sieht man es aus der Nähe.
Genau. Und so werden natürlich Lerninhalte oder eine Musik Emotionen übertragen. Und das ist natürlich die Kunst und da fehlt es jetzt gerade aus meiner Sicht massiv an der Ausbildung von den Lehrpersonen, dass man diese Schnittmenge hinbekommt, wo setze ich was Digitales ein, wo mache ich die Animation und wo arbeite ich doch sehr, sehr klassisch. Ich glaube nicht, dass eine rein digitale Schule die Lösung ist, also digital im Sinne von, dass keiner mehr vorne steht und nicht mehr auch mal was draufschreibt irgendwo und auch mal ein Papier irgendwie durch den Raum fliegt, sondern diese Mischung macht es, das ist ja auch klar, man kann digital sehr viel arbeiten, sehr viel machen, aber die Gefahr ist natürlich auch die, wenn ich wahnsinnig schnell irgendwas produzieren kann, ist immer die Frage, ob die Qualität dann auch entsprechend so ist oder ob ich sage, naja, ich mache mal diese Tafelanschrift und mache ich es halt nochmal neu und nochmal anders, weil es ist ja schnell gemacht und früher hat man schon noch mehr überlegen müssen, aber auch die Kinder, wenn sie ein Referat auf ein Blatt Papier gepackt haben, da war halt nur eine Seite zur Verfügung und nicht eine Endlostafel oder irgendwie so Zeug. Und da sind wir wieder am Punkt, eben diese Schnittmenge. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen aktuell. Neben den infrastrukturellen, dass es halt wahnsinnig unterschiedlich ist, auch diese Schnittmenge zu definieren, wie gestaltet man den Unterricht in Zukunft neu.
Ja, spannende Frage. Wohin wird sich das entwickeln? Denn wir wollen ja eigentlich, dass unsere Kinder in einer immer komplexeren Welt auch in Zukunft immer besser zurechtkommen, mit diesen neuen Möglichkeiten sich zurechtfinden. Andererseits eben auch das Haptische, gerade in den ganz jungen Alterskohorten. Ich finde es auch faszinierend, meine Tochter, die macht dann so Plakatreferate. Ja, das ist dann ein großes Plakat und da wird alles Mögliche draufgeklebt und es wird dann erklärt. Und das ist eben das Gegenkonzept zur PowerPoint-Präsentation, diese Endlostafel, die du angesprochen hast, wo ich dann beliebig viele, ewig viele Inhalte reinpacken kann. Und ich muss mich manchmal auch darauf konzentrieren, dass ich das auf engem Raum unterbringe. Ja, also das ist beides total wichtig. Was macht denn die Technik mit dem gemeinsamen Lernen, mit der Interaktion zwischen den Kindern, denn sonst könnten wir ja irgendwie alle zu Hause sitzen vor unserem Tablet und der Lehrer auch.
Ja, das ist, also ich würde sagen, dass vor allem in den unteren Klassen die Technik doch noch eher eine untergeordnete Rolle spielen sollte. Ich bin absolut dafür, dass die auch in kleinen, also in erste, zweite, dritte, vierte, in der Primar-Grundschule Tablets haben und interaktive Displays, aber da wirklich nur sehr, sehr punktuell, sei es als der digitale Atlas oder um mal eine Animation anzuschauen, eingesetzt werden, weil vor allem da die Kinder ja massiv das erste Mal lernen, ruhig zu sitzen, miteinander umzugehen, wem haue ich eins drauf, wem haue ich keins drauf, wie benehme ich mich, wie komme ich durch den
Wichtige
Tag.
Wichtige Entscheidung, wem haue ich eins drauf und wem nicht, ja.
Genau. Das,
und wann?
Und wann, genau. Das hat mir gemerkt, wo die Kinder mal eine Zeit lang weg waren und dann wieder da waren, war das erste halt genau solche Fragen, die sie sich gestellt haben.
Ja, und da ist, glaube ich, härter zur Sache gegangen, da musste einiges an Körperlichkeit nachgeholt werden.
Genau. Und ich denke, man muss die relativ früh ranführen, weil sie zwangsweise damit in Berührung kommen. Und sei es nur irgendwie der Fahrkartenautomat, wo man jetzt wischt und drückt und macht und tut. Und natürlich das auch sehen bei dem privaten Umfeld mit irgendwelchen Smartuhren und Tablets und Smartphones und so weiter und so fort. Aber vielleicht auch die Geräte so etwas, sage ich mal, zurücknimmt, dass die Kinder nicht sehen, okay, man muss den ganzen Tag vom Tablet hängen. Man kann ja das, viele Elternhäuser, und jetzt ist es eine gefährliche Aussage, mit Erziehung abgeben, aber das Kind verbringt natürlich auch viel Zeit in der Schule und viel Zeit zu Hause und da sind ja gewisse Erwartungen da und du weißt ja nicht, was zu Hause alles gemacht wird, wie das Tablet benutzt wird. Und der Trend ist ja schon eher, dass es etwas viel benutzt wird. Und das ist genau der springende Punkt, dass man die Kinder daran führt, dass es was völlig Normales ist, aber eben nicht, nicht wie die Schokolade ist, wo eigentlich verboten ist oder schlecht ist, sondern halt irgendwo diese Maße lernt, selber einzuschätzen mit der Zeit.
Genau, die eigene Disziplin. Du hast gerade gesagt, wird gelegentlich zu viel genutzt. Also du hast wahrscheinlich gerade keine Kinder in diesem Alter, kann das sein?
Nein.
Denn das ist furchtbar. Ja, also das ist absolut furchtbar. totaler Kontrollverlust. Aber das ist eine andere, Geschichte. Jetzt kommt die KI.
Ja, ich denke, da sind wir wieder an dem einen Punkt, dass viele in der Schule, also die Lehrpersonen, Angst davor haben, was weggenommen zu bekommen, Angst davor haben, noch mehr überholt zu werden und dann noch mehr auch die Kontrolle, sag ich mal, auch über die Inhalte, was Kinder abgeben, zu verlieren und der Umgang damit. Ich bin absolut kein Gegner von KI, weil ich glaube, das können wir nicht wegdiskutieren, das wird kommen. Wir haben aber jetzt die Chance, und das ist natürlich jetzt umso wichtiger, dass es jetzt nicht nur irgendwie eine Generation entscheidet, sondern dass man das irgendwie generationenübergreifend entscheidet, wie möchte man die KI denn in Zukunft wo einsetzen und dann entsprechend auch den Umgang damit den Jüngsten trainiert und anbietet und so weiter, weil ein Verbot ist ein Schmarrn, weil es ist ein bisschen so globalisiert, dass ich meine, man muss ja nur ins Nachbardorf gehen und dann hat einer irgendwo irgendwas. Also das ist, das zu verbieten oder aus der Schule raus zu diskutieren, ist nicht sinnbringend. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil da kommt es irgendwo falsch rein.
Es ist eher die Disziplin selber, die eigenen Grenzen möglichst frühzeitig zu erkennen, was man da auch rein publiziert und all diese Dinge, die damit verbunden sind. Vielleicht, ich meine, es ist ja früher, ja, also Alexander der Große hatte ja auch Schule. Sein Lehrer war der Aristoteles, wie wir im Geschichtsunterricht gelernt haben. Und er hatte einen Lehrer, einen Schüler, einen Lehrer. Und eigentlich ist es ja ein Skandal, dass wir nicht für jeden Schüler einen Lehrer zur Verfügung haben oder eine Lehrerin, die deren Bedürfnissen, Lernfortschritten und dergleichen. Also wir haben ja die Bildung industrialisiert. Also das Humboldtsche Ideal ist in Wirklichkeit die Normierung der Schüler, zu die Normierung von Individuen zu Soldaten, zu Arbeitnehmern, zu jedenfalls ein Normierungsvorgang, eine Gleichmachung. Jetzt haben wir die Chance, dass jeder seinen eigenen KI-Lehrer bekommt.
Ja, was auf der einen Seite eine Riesenchance ist, aber die erste Frage ist, wo kommt die KI her? Wenn die aus der Wirtschaft kommt, würde ich da als Land sehr viel Geld ausgeben, um mir die zu kaufen, weil das natürlich die Daten der Zukunft sind und das sehe ich als sehr gefährlich an, Nutzerdaten da outzusourcen an irgendwelche privaten Unternehmen. Man kann sie dann so weit spinnen, also es ist ja jetzt schon, ich sage mal, in ein paar Jahren hat Microsoft das komplette Schulleben durch und hat die kompletten Nutzerdaten. Da geht es jetzt gar nicht um die persönlichen Daten, da geht es jetzt wirklich darum, einfach um das Verhalten von Kindern in der Schule, von der zweiten, dritten, wenn es dann losgegangen ist, bei denen mit einem Konto bis hin halt dann zum Abitur. Und da ist genau gerade der schwierige Punkt, das ist dann diese Frage, ist es ein Lehrmittel, ist es ein Unterrichtsmittel, was ist das Ding, die KI, sage ich mal, und wer übernimmt die Verantwortung? Da übernimmt gerade relativ wenig die Verantwortung. Wenn ich noch kurzen Ausflug machen darf, zum Beispiel Digitalpakt 1. Wir reden jetzt lange über Digitalpakt 2, der dann hoffentlich bald vielleicht, je nachdem, wir wissen
Und
ja
das
nicht,
ist
wie lange wir
in
noch
der
eine Regierung
Schweiz.
haben.
Digitalpakt ist
Nee,
Schweiz oder
Deutschland.
Deutschland, okay?
Deutschland. Wir haben beim Digitalpakt 1 wurde lang darüber gestritten. Der wurde ja für den Euro, den der Bund gibt, 1 Euro vom entsprechenden Bundesland dazugegeben. Das war ein Riesentheater und ein Riesenthema. Was ist dieser Bundeseuro wert im Thema Einfluss? Und das sind halt viel so Punkte. Einerseits möchte man da möglichst viel Geld zusammenpacken, was ja auch wichtig ist. Ich denke, Bildung ist umso mehr eine ganz wichtige Ressource, die wir hier, sage ich mal, wieder aufbauen müssen, fast schon so.
Ja.
Und man merkt selbst da, wo es ja eigentlich, wo man meinen sollte, dass ein Bundesland und der Bund selber ja eigentlich zu 100% die gleichen Interessen haben sollten, das nicht hinbekommen, weil dann teilweise sich Bundesländer sperren und sagen, naja, wenn ich den Euro mitnehme, dann redet der mir ja irgendwo mit rein und schreibt natürlich auch noch 2 Sätze in den Pakt mit rein, mit was gekauft werden muss. Und da würde ich mir wünschen, dass bei gewissen Sachen der Föderalismus vielleicht etwas weniger greift, weil man hat Millionen versenkt in sogenannte Identifikationssysteme, dass die Kinder mal alle irgendwie identifiziert werden digital, damit ich Lizenzen pauschal verteilen kann, was ja eine super schlaue Idee ist. Man hat parallel ein System aufgebaut, die Bundesländer, wo aber nicht alle dabei waren, haben wir da 2 ausgeschert oder 3, die üblichen. Dann hat der Bund eins aufgebaut und dann haben noch die Lehrbuchverlage auch noch eins aufgebaut. Und das sind Millionen reingeflossen. Das ist bis heute läuft keins. Und das zeigt sehr, sehr gut eins der Probleme oder eins der großen Probleme. Man hat auch wahnsinnig viel Geld einfach nur versenkt in nichts, wo man hätte wirklich schlau machen können, aber wo nach wie vor die individuellen Bundesländer dann wieder rumschreien und sagen, ja, aber ich lasse mir doch von dem nicht reinreden und von dem nicht reinreden. Also diese Globalisierung, in der wir ja schlicht und ergreifend leben, ist in der Bildung selbst innerhalb Deutschlands nicht angekommen bis dato. Und das hält halt sehr viel auf. Und ich glaube, wenn Sie jetzt anfangen, KI-Module für jedes Bundesland zu entwickeln, dann wird ganz viel Geld versenkt und es wird nichts funktionieren.
Okay, also nicht eine Europa-KI, nicht eine Deutschland-KI. Nein, es gibt jetzt die Nordrhein-Westfalen-KI zufällig herausgegriffen, ein Bundesland, keine Ahnung, ob das so ist. Sehr spannend. Noch zu dir. Was war das erste Gerät, das du in einer Schule installiert hast?
Hellraum-Overhead-Projektor.
Ein Hellraum-Overhead-Projektor. Ja. Wie hast du da die Kurve gekratzt jetzt zu den führenden Anbietern von Lösungen für eben auch digitale Bildungsumgebungen zu werden?
Also wir sind den Weg über die Dokumentenkamera gegangen. Wir haben, es war 2010, 2011, war ich für ein Unternehmen tätig, wo wir die im Vertrieb hatten. Und damals haben wir eine Handvoll Kameras verkauft. Das war doch völlig exotisch. Und dann sind wir losgezogen. Dann habe ich eine Kamera genommen, habe in die Schule gefahren, habe die dahingestellt, habe denen einen Beamer angeschlossen, habe denen gezeigt, wie es geht. Haben alle gesagt, vergiss es. Die nächste Schule gefahren. Aber wirklich von Schule zu Schule. 2 Wochen später bin ich wieder bei der ersten Schule vorbeigefahren, habe gesagt, also ich nehme es jetzt wieder mit. Nein, nein, das ist jetzt doch gar nicht so schlecht, das Gerät, haben sie dann gesagt. Und es war ein Gerät, wo super simpel war. Das hat 5 Knöpfe. An, aus, Licht an, Licht aus und Freeze, genau, dass man festhalten konnte, dass das Bild freezen, also einfrieren kann. Und sonst nichts. That's it. Und so haben wir dann, ja, haben die Schulen dann gemerkt, okay, das ist ja doch ein ganz cooles Ding. Die haben angefangen, damit zu arbeiten. Eins der wichtigsten Module, in Anführungszeichen Modul, war eine weiße Unterlagfläche, leicht schraffiert, wo die ihre Folien drauflegen konnten oder wo die auch mit dem Stift draufschreiben konnten, sodass diese Hemmschwelle, ich habe die Folie jetzt nicht mehr auf dem L-Raum-Projektor oder Overhead, sondern ich habe die Folie halt jetzt auf dieser weißen Platte, die ist direkt angeschraubt an diese Dokumentenkamera und jetzt funktioniert das Ganze weiterhin so, wie ich es eigentlich vorher kannte, außer jetzt kommt das Bild halt aus dem Beamer als aus der anderen Kiste raus. Wow. So ging das los.
Also die haben quasi ihre klassischen Folien, die teilweise ausgedruckt waren oder vorgezeichnet oder 30 Jahre alt, also hatte ich jedenfalls auch, dass Lehrer wirklich eine wunderbare Mappe mit uralten handgeschriebenen, ja, Permanentmarker natürlich, und die konnten die dann auch auf die Dokumentenkamera legen.
Genau. Und damit war die Hemmschwelle natürlich extremst niedrig angesetzt. Weil die haben weiterhin ihr Zeug benutzen können und haben schon gesehen, das Bild ist jetzt ein bisschen schärfer, das ist alles ein bisschen schicker, das macht jetzt auch irgendwo Sinn, dass wir da umstellen. Und haben so, da ist dann der Siegeszug dieser Dokumentenkameras gekommen. Und das haben wir dann über viele Jahre erfolgreich machen dürfen. Und dann kamen immer mehr interaktive Displays und so, da gibt es ja verschiedenste Hersteller. Und wir haben uns überlegt, dass mit der Dokumentenkamera, das wird ja jetzt ein endliches Spiel, weil irgendwann wird die ja abgelöst. Es ging dann wieder länger gut als gedacht, weil sehr, sehr traditionelles Umfeld. Wenn mal was sich etabliert hat, dann wird es so weiter genutzt, weil es ist ja auch nicht schlecht. Ich will es gar nicht schlecht reden, das Ganze.
Ja, es fehlt mir ja jetzt was mit dem Display, oder? Also ich kann jetzt nichts mehr hinlegen. Also den Frosch kann ich nicht mehr hinsetzen.
Genau. Deswegen, also man hat noch viele im Einsatz, wobei natürlich, sage ich mal jetzt rein wirtschaftlich gesehen im Verkauf, wir haben diese ganz große Welle der Ausstattung gehabt, wo natürlich massiv Geräte verkauft worden sind. Und dann so mit der Zeit sind jetzt alle ausgestattet worden. Jetzt haben die 5 Jahre Garantie, heben aber noch deutlich länger, sind wirklich sehr gut qualitativ und haben dann entsprechend natürlich, sag ich mal, diese große Stückzahl, die man damals hatte, braucht man so seit 2, 3 Jahren nicht mehr.
Das ist ja interessant auch für dein Unternehmen oder vielmehr eigentlich schwierig. Es gibt also offenbar so Ausstattungswellen oder so Nachrüstungswellen, und es wird ja dann auch budgetär vermutlich getrieben sein, dass die Politik sagt, so, jetzt statten wir alle aus, dann kommst du gar nicht mehr zurecht mit der Nachfrage. Ja, und ein paar Jahre später stehst du vor der Situation, was tue ich jetzt eigentlich mit meinen Mitarbeitern, die mir total geholfen haben, diese Nachfrage zu befriedigen, aber der nächste Schwung kommt eben erst in 10 Jahren.
Vor der Herausforderung standen wir, also wobei jetzt bei uns war es absehbar mit den Kameras, wir waren da lang genug im Geschäft, um zu sehen, wie es sich entwickelt, haben dann frühzeitig umgebaut, haben uns überlegt mit unserem Unternehmen, was machen wir in Zukunft, machen wir weniger, machen wir nichts mehr, und haben uns dann entschieden, wir machen Software und haben gesagt, naja, also digitale Geräte, einen Beamer, eine Kamera, das verstehen wir, das verstehen wir auch. Von der Funktionsweise her, wir verwalten diese Geräte, wir machen Geräteverwaltung, damit diese Geräte so funktionieren im Klassenzimmer, wie sie sollen, damit die Lehrpersonen einfach damit arbeiten können. Aber, und da scheint die Klammer aufzumachen, es ist genau so jetzt mit dem Digitalpakt, der jetzt ausgelaufen ist, dass der, da gibt es noch ein paar, 2, 3 Nachläufer, bei Budget gesprochen, Geld auf dem Konto, wird noch gekauft. Aber da stehen jetzt so einige unserer Kunden, so klassische Schulausstatter im deutschen Raum, vor der großen Herausforderung. Man hat massiv Displays an die Wand geschraubt, verteilt, gemacht, getan mit großen Montageteams. Ja, der Digitalpakt 2 ist nicht da, auch nicht klar, wann, wie, wo. Und die haben jetzt hier und da schon ein Problem oder sehen das Problem auf sie zurollen, weil natürlich die Arbeit nicht mehr da ist und man nicht jetzt alle einfach umbauen kann. Kann ich dann auch heute das machen, weil dann gestern was anderes gemacht hat? Das ist ja völlig logisch.
Die Schulen haben vermutlich ein vergleichbares Problem. Die haben ja jetzt auch keine Budgets mehr auszugeben. Das heißt, wenn da jetzt ein Gerät defekt wird, dann war es das. Oder gibt es da laufende Betreuungsbudgets?
Momentan ist noch sehr, sehr viel im Garantiebereich. Das heißt, das ist natürlich, wird dann ersetzt, weil wir noch nicht, die Geräte sind noch nicht so alt in den Schulen. Aber das Problem ist natürlich, wenn jetzt irgendwo mal was runterfällt, was nicht auf Versicherung geht, oder wenn noch zwei Zimmer noch schnell erweitert werden oder so, dass da oft das Budget fehlt, um was zu machen. Ja, das ist definitiv so. Und man hat noch nicht erkannt, dass Software jährlich, schrägstrich monatlich Geld kostet. Man hat nicht erkannt, dass mit 2 Stunden vom Informatik- oder Mathematiklehrer eine Schul-IT gemanagt ist. Man muss sich da natürlich bewusst sein. Wir nehmen jetzt mal eine Schule, eine normale Schule in Deutschland, 1000 Kinder, 200 Lehrpersonen roundabout mit Halbzeitstellen und so weiter. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Welches mittelständische Unternehmen mit macht denn irgendwie 1200 Benutzer oder Mitarbeiter in dem Fall mit irgendwie 2, 3 IT-Stunden in der Woche?
Ja, das geht gar nicht. Aber
Genau.
auch das zeigt ja, die Praxisferne. Ja, oder das, ja, also die Schmerzen sind ja wahrscheinlich da, aber die Budgets lassen sich trotzdem nicht ändern.
Das ist so, ja. Und es ist halt diese Langwierigkeit dann. Es geht schon Schritt für Schritt voran, aber halt sehr, sehr langsam, weil da, wie eingangs schon gesagt haben, sehr, sehr viele am Tisch sitzen und zu dem Euro, der am Ende ausgegeben werden kann, 10% von da, 50% von da, 30% von da und so weiter und so fort. Das hat Ganze sich so ein bisschen aufsplittet und jeder, der was, klar, wer zahlt, schafft an, gell?
Du hast deine Firma jetzt mehrfach neu erfunden, vom Overhead-Projektor über die Dokumentenkamera bis hin zu den Bildschirmen, interaktiven Whiteboards. Wo geht's jetzt hin?
Also wir setzen fest auf diese Geräteverwaltung, weil wir der Meinung sind, also die digitalen Geräte sind ja nicht mehr wegzudiskutieren im Klassenzimmer, die werden kommen. Und der Punkt ist der, wo wir ansetzen, ist, dass das mit den Lehrpersonen, also unsere Philosophie ist, dass sie die Geräte so vorfinden im Klassenzimmer, damit sie damit direkt losarbeiten können. Die haben 45 bis 90 Minuten, die haben keine Zeit, um Software zu installieren, die haben keine Zeit, um sowas zu konfigurieren. Und wir sagen, wenn wir im Lehrerzimmer stehen und da heißt sie, ja, wir brauchen das nicht, dann frage ich als erstes, wer von euch erlaubt denn in seinem Unterricht fachfremde Bücher auf dem Tisch? Und da meldet sich keiner. Dann sage ich also, dann ist es doch völlig logisch, dass wir pro Unterricht verschiedene Profile auf den Displays haben, auf den Laptops haben, auf den Tablets haben, damit ihr einfach damit arbeiten könnt, damit ihr euch keine Gedanken machen müsst. Und dann ist es im Mathematikunterricht, das ist das Tablet und das Display vorne hat einfach 3 Apps drauf, den Taschenrechner, die Formelsammlung und that's it. Vielleicht noch eine automatische Verbindung zu den Lehrmitteln dazu, wo automatisch eingeloggt ist und fast noch wichtiger, automatisch ausgeloggt wird am Ende. Und dann viele Kleinigkeiten im Hintergrund laufen, dass regelmäßig alle Programme geschlossen werden, dass der Arbeitsspeicher sauber läuft, dass ein Gerät funktioniert. Unser Anspruch ist, keep it simple. Lass die Geräte funktionieren und das Ganze auch so eingebettet in angebunden an eine Schulverwaltung, dass ich nicht noch 3 Systeme habe, wo ich pflegen muss, weil die haben schlicht und ergreifend keine Ressourcen in den Schulen und zum Beispiel automatisiert es nach dem Stundenplan, wenn sie digital Stundenplan machen, das ist ein Modul, was schon viele machen, dass man sich da weniger Gedanken machen muss, aber dass ich, wenn ich den Tabletkoffer ausleihe in meinem Ausleihmodul, und in die Klasse stellen, dass ich sicher sein kann, okay, der ist jetzt so konfiguriert, weil jetzt steht er in der 5. Klasse für MINT-Unterricht oder Erdkunde und am Ende der Stunde werden die Sachen automatisch gespeichert und dann eine Woche später zur richtigen Stunde wieder aufgespielt. Das ist das, was wie wir uns digitale Schule vorstellen und mit unserer Software entsprechend unterstützen wollen und wie auch die
Cool.
Zukunft sehen.
Ja, dann funktioniert auch die Schule und wenn die Technik funktioniert, dann funktioniert auch der Unterricht, finde ich wunderbar. Wir haben jetzt einen Streifzug durch die Geschichte und die Zukunft der Technik in der Schule und die gehört dorthin, soll aber nicht überschätzt werden und Technik ist auch kein Weg, sich als Politik freizukaufen von den eigentlich wichtigen Dingen, nämlich dass die jungen Menschen, die dort sitzen, auch wirklich was lernen. Denn das wird gerade in den Zeiten, die jetzt kommen, künstliche Intelligenz braucht keine Spezialisten mehr, dafür haben wir KIs. Künstliche Intelligenz braucht Generalisten, uns als Menschen. Und das ist ja auch das, was uns zu Menschen macht, und die Schule soll uns ja dabei helfen. Simon, vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.